So, guten Morgen. Schön ruhig jetzt im Raum, fast. Ist gar nicht so einfach, zur Ruhe zu kommen, finde ich persönlich. Und selbst wenn es ruhig ist, sag ich mal still ist, wenn wir so wollen, heißt das noch lange nicht, dass es ruhig in uns ist. Kommt auch ein Stück weit darauf an, wie wir Ruhe definieren. Ist sie tatsächlich da? Ist Ruhe da, wo es lautlos ist? Oder ist es da, wo du dich ausruhen kannst, vielleicht im Bett oder auf dem Sofa? Oder hast du Ruhe in deinem Garten oder wenn du im Urlaub weg bist? Vielleicht bedeutet ja Ruhe auch für dich, dass du alles im Griff haben willst und dass dein Leben ohne größere Schwierigkeiten abläuft. Was ist Ruhe? Die Definitionen davon variieren also, denke ich. Und meistens ist es doch so, dass Ruhe, wie wir Menschen sie verstehen, zu einem guten Teil, zu einem großen Teil vielleicht sogar von Gefühlen und unseren äußeren Umständen abhängig ist. Also sprich, wenn wir gut drauf sind, wenn wir gesund sind, fällt es viel leichter, ruhig und gelassen zu sein. Alle Rechnungen bezahlt sind, das Konto einigermaßen gefüllt, Ruhe, Gelassenheit stellt sich ein. Die Frau, der Mann, die Kinder sind lieb, sind gehorsam. Da ist es leicht, ruhig und gelassen zu sein. Der Chef lässt uns in Ruhe. Die Arbeit läuft super. Die Zahlen passen. Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht, wenn wir an die Gemeinde denken, an Dienst denken, Lob aus allen Ecken. Die Geschwister sind brav. Keiner fährt dir an den Kahn. Da kann man ruhig sein und gelassen sein. Aber wie ist, wenn das nicht so ist? Wenn wir diese Punkte mal so gedanklich ein wenig rumdrehen, und das kennen wir ja alle. Muss ja nicht in allen Bereichen sein, aber wenn nur ein Bereich auf einmal in Unruhe kommt, wie ist das dann? Sind wir dann immer noch ruhig und gelassen? Ich muss euch gestehen, das gelingt mir leider nicht immer. Wisst ihr, wie gut es doch ist, dass wir als Nachfolger Jesu auch damit nicht allein gelassen sind und dass wir uns nicht in letzter Instanz und nicht dauerhaft von unseren Gefühlen, die wir natürlich haben, je nachdem, und auch von den Umständen, die da sind, wo wir uns ja nicht rausbeamen können, wenn irgendwas los ist, wenn irgendwas in Unruhe, in die Umstände einfach nicht mehr gut sind. Ja, wenn, dass wir da nicht davon abhängig sein sollten und nicht, und es einfach auch eine Möglichkeit gibt, trotzdem Ruhe und Gelassenheit zu haben. Und dass unser König Jesus uns dabei helfen will. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mal nachschauen, mal gucken, wenn wir es noch nicht wissen, wie unser Gott Ruhe definiert. Schauen wir uns mal an, wie in der Bibel das verwendet wird. Im Alten Testament, im Hebräischen oder Aramäischen, gibt es unterschiedliche Worte. Das, wo meiner Meinung nach am meisten verwendet wird, heißt Menucha. Und im Neuen Testament, da ist es im Griechischen, dieses Wort heißt Katabausis. Ich weiß gar nicht, ob unser Wort Pause daherkommt, könnte vielleicht sein. Soweit bin ich nicht eingestiegen. Ist aber auch nicht wichtig für die Schwerpunkte heute. Ganz wichtig ist aber, dass beide Wörter einen Wohnort oder eine Bleibe bezeichnen. Etwas, wo man sich aufhält. Es geht hier nicht um Gefühle, um keinen Umstand, sondern um einen Ort. Ganz wichtig. Im Alten Testament ist dieser Ort meistens, was damit bezeichnet wurde, im Allerheiligsten gewesen, in diesem Zelt am Anfang oder später im Tempel. den die Juden dann bauen durften. Und es war genau der Platz über der Bundeslade, wenn ihr da mal ein bisschen einsteigen wollt, die, wo schon länger mit der Bibel unterwegs sind, wissen das. Also es gab da noch so einen Holzkasten mit Gold überzogen. Oben drüber waren zwei Engel, die die Flügel aufeinander gerichtet hatten. Und da erzählt die Bibel und berichtet die Bibel, das war der Ort, wo Gott gegenwärtig war, wo er wie gewohnt hat, also wo er erlebbar war in einer ganz besonderen Art und Weise. Da war er präsent. Alter Bund. Im Neuen Bund, im Neuen Testament, dieses Wort, das da so meistens eben verwendet wird, da bezeichnet es sozusagen ein Synonym zum ewigen Leben in der Gemeinschaft bei unserem Gott. Im Neuen Bund ist Gott ja nicht nur an einem Ort zu finden oder in einem Gebäude oder bei einer speziellen menschlichen Person, ja, sondern dieses Wort, das da gebraucht wird für Ruhe, bezeichnet den Ort ganz nah in der Gemeinschaft mit und bei Gott. Und in letzter Instanz ist damit natürlich das Ziel eines jeden Christusnachfolgers gemeint, dieses Endziel, das uns alle gegeben ist, diese Hoffnung der Herrlichkeit, mal bei Gott in der Ewigkeit ankommen, bei unserem Vater und bei Jesus Christus im Himmel wirklich dann zu sein. Jesus ist uns ja vorausgegangen, hat er gesagt, ich gehe hin und bereite euch eine Wohnung, eine Stätte und komme dann wieder zurück und hol euch, damit ihr alle dort seid, wo ich bin. Und dann wird mal diese Zeit kommen, diese Stunde kommen, wo wir tatsächlich vor Jesus Christus stehen werden, ihm in die Augen schauen können, ihn anfassen können. Das kommt, Leute. Und die Bibel berichtet, dass das dann eine Zeit sein wird, wenn man noch von Zeit sprechen will. Eigentlich ist ja Gott außerhalb von Raum und Zeit, aber hier stoßen wir an Grenzen in unserem dreidimensionalen Denken auch. Ist klar, das können wir nicht ganz fassen, ja. Aber es ist dann, ich spreche weiter von der Zeit, wo alles Leid, sagt die Bibel, aller Kampf, alle Fragen, alle Sorgen, alle Krankheit, aller Schmerz, alle Ungerechtigkeit, all das, was uns hier so Leid bereitet und Schwierigkeiten macht und herausfordernd ist, all das hört dann auf. Ein Ort auch, um beim Thema zu bleiben, der absoluten Ruhe. Wir sind aber noch nicht dort. Wir sitzen noch hier in der Albert-Rupdeschel Straße 14 heute und es ist mehr oder weniger ruhig in dir und um dir, je nachdem. Wir haben das Endziel noch nicht erreicht. Wir sind noch auf dem Weg zu diesem Ort, zu dieser Gemeinschaft, dieser besonderen Ruhe. Aber es gibt auch, sage ich, und berichte die Bibel auch so Etappenziele. Und diesen Ort in der Gegenwart Gottes, wo du, egal wie es gerade außen herum ist, eintauchen kannst in seine Ruhe, sprich in seinen Frieden. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass Gott uns da hineinführen möchte. Immer tiefer in diese Unabhängigkeit von Äußerlichkeiten und von Gefühlen, so schön die manchmal sein können, aber wir wissen, von himmelhoch jauchzen bis zu Tode betrübt, kann sehr schnell gehen. Paulus berichtet mal von sich selbst im Philipper 3, ab Vers 13. Er sagt, meine Brüder, und natürlich die Schwestern sind da immer mit hineingenommen, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also das ist eine Aussage, die er macht, wo er sagt, ich weiß, was da auf mich zukommt, ich freue mich drauf, aber ich bin noch nicht da. Aber ich jag dem nach, ich strecke mich danach aus, ich will mehr von dem, was Gott versprochen hat und will das auch schon in meinem Lebensweg immer mehr erleben, bis ich dort bin. Und darüber will ich ein bisschen mit euch sprechen. Denn im Hebräerbrief gibt Gott uns eine Anleitung zum Erreichen dieses Endzieles, aber auch, dass wir auf dem Weg dahin, also dass wir nicht nur auf das Endziel schauen, das ist gut und wichtig, aber dass wir auch das Leben dahin schon in seiner Ruhe und in seinem Frieden genießen sollen. Und wie geht das? Und in dieser Anleitung habe ich drei Punkte. Gott fängt an mit einem warnenden Beispiel, wie wir es besser nicht machen sollten. Wie macht er das? Er nutzt ganz oft das alttestamentliche Bundesvolk oder Biografien von Menschen, wie die vorher gelebt haben. Und die Bibel sagt ja, all das, was da aufgeschrieben ist, ist aufgeschrieben uns zur Lehre. Ja, wir sollen lernen. Wir müssen da dieselben Fehler nicht wieder machen, sollten aber auch den Fehler nicht machen, dass wir verächtlich vielleicht auf die schauen. Warum haben die so einen Scheiß gebaut? Warum haben die so einen Mist gemacht? Das dürfen wir auf keinen Fall erleben. Gerade wenn es um Israel, wenn es um die Juden geht. Leute, vergesst nicht, das Heil kommt aus den Juden. Ja, wir sollten dieses Volk segnen und segnend unterwegs sein. Sie in unseren Gebeten bedenken und dankbar sein, dass Gott uns dieses Volk geschenkt hat und dass er selber, Jesus selber, Jude geworden ist. Bitte lasst uns das nicht vergessen. Also wenn wir hier hineinschauen dürfen, was die Juden falsch gemacht haben, dann mit einem dankbaren Blick und mit einem dankbaren Herzen und dass wir sagen dürfen, Herr, bewahr uns davor, dieselben Fehler zu machen. Ja? Also es gibt ein warnendes Beispiel, schauen wir gleich an. Dann schenkt Gott konkrete Anweisungen für uns heute, wie wir es besser machen könnten. Und ganz wichtig, er gibt Zuspruch, er gibt Verheißung, damit er uns auf diesem Weg nicht alleine lässt. Sagt er, ich bin da bei euch und schenke euch die Kraft und die Hilfe, die ihr braucht, um da einen Schritt nach dem anderen, einen Tag nach dem anderen, eine Woche, einen Monat, ein Jahr, wie viel Zeit dir der Herr schenkt, um da durchgehen zu können. Lasst uns mal das warnende Beispiel anschauen. Ich lese uns mal hier hinein, Hebräer 3. Und hört mal da hinein. Das sind jetzt ein paar Verse, sind, keine Ahnung, 9, 10, 11, 12 Verse. Und da steckt so viel drin. Bitte doch mal den Heiligen Geist, dass er da schon zu dir redet. Ab Vers 7. Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. Voller Zorn über dieses Volk habe ich deshalb gesagt, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und leitet sie in die Irre. Die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. So habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch, wie eure Vorfahren, vom lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Denn nur, wenn wir wirklich bis zuletzt an der Zuversicht festhalten, die der Glaube uns schenkt, gehören wir zu Christus. Darum gilt, was Gott gesagt hat. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Wer hat denn Gottes Worte gehört und sich trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Es waren doch dieselben Leute, die Mose aus Ägypten geführt hatte. Und wer forderte 40 Jahre lang Gottes Zorn heraus? Waren es nicht dieselben, die sich gegen Gott auflehnten und deshalb in der Wüste so elend umkamen? Wem hatte Gott geschworen, dass sie niemals in das verheißene Land gelangen und zur Ruhe kommen sollten? Doch nur denen, die nicht auf ihn hören wollten. Das zeigt uns ganz klar, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauten, nicht glauben wollten. Bis hierher das Wort Gottes. Ihr Lieben, bezeichnend ist, die Bibel berichtet, sie hörten wohl, was Gott gesagt hat. Ich lege mal aus ins Neue Testament hinein. Die Bibel sagt, seine Schafe oder meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme. Sprich, als Nachfolger Jesu, als jemand, der ihn kennt, sein Leben ihm gegeben hat, wiedergeboren ist, wie die Bibel berichtet, Johannes 3. Bist du befähigt, Gottes Stimme zu hören? Wenn du die Bibel liest, wenn du Predigt hörst, wird Gottes Geist zu dir reden, wenn du das willst. Die Befähigung ist da, die Antenne ist ausgezogen, sage ich immer. Ja? Die Möglichkeit zum Empfang ist da. Ja, das haben die auch gemacht. Sie haben wohl gehört, was Gott gesagt hat. Aber was haben sie nicht gemacht? Sie haben ihm nicht geglaubt, ihm nicht vertraut. Als Folge daraus rebellierten sie gegen ihn. Und als Folge aus dieser Rebellion entstand was? Ungehorsam. Und was hat dieser, ich sage mal, permanente Ungehorsam, ist nicht das Problem, wenn wir mal nicht gleich die Kurve kriegen, aber die waren ja permanent ungehorsam. Schaut hinein. Was hat das mit Gott gemacht? Es machte ihn zornig, sagt die Bibel. Und die Frage ist an der Stelle, passt das überhaupt in unser Bild von dem liebenden Gott, von deinem, von meinem Bild, dass er auch zornig werden kann? Zornig sogar über seine geliebten Kinder? Zornig über sein Ein und Alles, über die Krone seiner Schöpfung? Zornig über die Menschen, die er so sehr liebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn für sie am Kreuz von Golgatha sterben ließ? Ich sage euch, ja, das kann er. Behaupte ich mal. Ganz steil. Und ich glaube, genau aus dem Grund, weil er seine Menschen so sehr liebt, kann er das. Genau aus dem Grund, wären wir ihm gleichgültig, hätte er überhaupt keinen Anlass, zornig zu werden. Aber weil er sich, sage ich mal, sorgt, weil er nicht will, dass unser Leben sich in die falsche Richtung entwickelt oder wir gar das Ziel nicht erreichen, bringt das ihm irgendwas in Wallung, sage ich mal. Ja? Aber das ist gar nicht der Punkt heute. Ich möchte mit euch weitergehen. Gott geht so weit, wenn wir dieses ernst nehmen, was er hier geschrieben hat, dass dieser Unglaube, dieser Ungehorsam ihn dahin brachte, dass er bei sich selber geschworen hat, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Das finde ich krass, ihr Lieben. Das dürfen wir nicht vergessen. Was Gott da getan hat, und wir glauben doch, dass Gott der gleiche ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, oder? Und diesem Schwur, den er da macht, folgt eben diese Warnung, hey Leute, ihr seht, was da passiert ist, bitte macht nicht heute denselben Fehler. Er sagt, achtet doch bitte darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben innen drin, es beginnt ja innen drin irgendwo, dass du dem Raum gibst und dich dadurch vom deinem lebendigen Gott abwendest. Und Leute, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Das sind Prozesse, innerliche Prozesse, die laufen. Vielleicht, weil du enttäuscht bist, weil sich deine Gebete nicht in der Zeit oder nicht auf die Art und Weise erfüllt haben, wie du dir das gedacht hast. Ja? Oder du verletzt worden bist, anderweitig enttäuscht worden bist. Dein Leben sich so läuft, wie du dir das wünschst. Hat ein Prozess begonnen, wo du ein Mangel an Glauben in dir immer größer wird. Du denkst, ne, das sind andere Schäfchen in der Herde Gottes, andere Kinder, denen geht's permanent gut. Aber was ist mit mir? Macht Gott hier einen Unterschied mit seinen Schafen? Füttert er anderes Futter oder keine Ahnung? Was ist da los? Die Bibel sagt, ermahnt und ermutigt einander viel mehr Tag für Tag. Warum meint ihr, dass da steht, dass wir das täglich brauchen? Weil wir so gut drauf sind und immer alles toll hinkriegen mit unserem Gott? Ich glaube nicht. Also wenn ich mein Leben anschaue, ist es richtig und wichtig und gut, dass Gott immer wieder mir mal auf die Füße tritt und sagt, hey Alex, pass auf, biege nicht falsch ab. Und du hast Geschwister, hast eine Frau, die dir mal sagen kann, wo es lang geht. Oder du hast einen Mann, der dir mal sagen kann, wo es lang geht. Oder andere Geschwister oder Menschen in deinem Umfeld. Oder manchmal spricht auch jemand, der gar nicht gläubig ist, in dein Leben hinein und Gott benutzt den. Oder du liest irgendwas, wo Gott sich groß machen will und dich korrigieren will. Und er sagt, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, diese Gnadenzeit meint er damit, solange Gott noch redet, Leute, ist Gnadenzeit. Wenn er mal aufhört zu reden, dann wird es richtig schlimm. Und diese Zeit wird kommen. Und er sagt, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vielleicht könnt ihr mal die letzte Predigt noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir sollten informierte Leute sein und wissen, was unser Recht ist. Denkt ihr noch an die Witwe, die ihr Recht eingefordert hat? Du musst wissen, was dir gehört. Du musst wissen, was dein Anteil ist. Aber hier steht dann vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Das Ende wird gekrönt, nicht der Anfang, nicht die Zwischenzeit, das Ende. Festhalten, durchhalten bis zum Schluss. Und in Vers 18, Hebräer 3, und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Die hätten hören können, aber sie haben sich geweigert, zu hören, was Gott zu ihnen sagt und haben sich geweigert, das zu tun. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Sie haben ihren Gott nicht vertraut. Sie haben ihn wohl gehört. Sie hätten ihn auch kennen können. Aber diese Weigerung war da, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht meint er es gar nicht so gut mit mir. Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, obwohl da gar keine waren. Diese Weigerung, auf ihn zu hören, hat sie in eine rebellische Haltung gebracht. Ich kenne das. Nö, das mache ich jetzt nicht. Ja, wenn du da nicht eingreifst, das mache ich jetzt nicht. Wenn du das nicht so machst, wie ich will, mache ich das nicht. Und hier treten wir eine Abwärtsspirale los. Weigerung zu hören, rebellische Haltung, führt in immer mehr Unglaube, mangelndes Vertrauen und als Folge wirst du ungehorsam werden. Du wirst das nicht tun, was Gott von dir will, oder anderes tun, entgegen seinem Willen. Mit dem Ergebnis ist immer das Gleiche, dass Gott sich nicht darüber freut. Und wenn du daran festhältst, dass er etwas ungehalten werden kann, sage ich mal. Ich hoffe, diese Warnung ist bei uns angekommen. Zweiter Punkt. Was ist zu tun, damit wir das Ziel erreichen können? Eine Anleitung. Hebräer 4, Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Ihr Lieben, es braucht eine ehrfürchtige Haltung unserem Gott gegenüber. Ein Wissen, mit wem wir es zu tun haben. Bei aller Kumpelhaftigkeit und Freund und Kind sein, braucht es doch einen Respekt, nur Ehrfurcht vor unserem Gott, vor Jesus, unserem König und seinem Wort. Sein Wort sollte der höchste Maßstab in allen Bereichen unseres Lebens sein. nichts anderes. Egal, ob deine Logik da mitspielt, dein Verstand sich alles erklären kann oder nicht, egal, was die Wissenschaft sagt oder die Medizin, ist alles gut und richtig und hilfreich an der passenden Stelle, wenn es sich Gott und seinem Wort unterordnet. Ihr Lieben, Hebräer 4, der 6. Vers macht das nochmal deutlicher. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht. Warum? Weil sie ihm nicht gehorchten. Das ist der Grund. Das ist der einzige Grund. Ungehorsam. Gott und seinem Wort gegenüber. Und Leute, ist das nicht das Normalste der Welt? Ich meine, ich bin auch Papa von einer Tochter. Und ich wünsche mir als Vater, und da bin ich ein menschlicher Vater, ich mache nicht alles richtig und manchmal wünsche ich mir vielleicht Gehorsam aus meiner Erfahrung heraus, die kann gut und richtig sein, muss aber nicht unbedingt passend jetzt sein für mein Kind. Aber wenn ich an Gott denke, er erzieht uns, sagt die Bibel, in Perfektion, in dem Wissen unserer Zukunft, in dem Wissen, wo er uns hinführen will, in dem, dass er der ist, der uns gemacht hat. Ja? Also so darf er doch von uns erwarten, von seinen Kindern erwarten, dass wir ihm vertrauen und ihm gehorchen, oder? Wäre das nicht normal? Und natürlich, und es ist ja schön, er weiß, das klappt bei uns nicht immer aufs erste Mal, vielleicht nicht auch beim zweiten, beim dritten Mal. Wir brauchen das öfter ein wenig länger. Wie gut ist es doch, die Bibel, dass sie da berichtet, dass Gott langmütig ist und von großer Geduld. Oder? Da hätte meine und deine wahrscheinlich schon auch lange ein Ende gefunden, sagt Gott, okay, wir gehen noch eine Runde. Wir probieren es nochmal. Ja? Aber, und ich muss hier ein Aber sagen, auch Gottes Geduld und Langmut findet irgendwann ein Ende. Du siehst das immer wieder mal in der Bibel. Schau hinein, schau dir die Biografien an. Das ist so sicher wie das Amen im Gebetsbuch, dass da auch mal ein Punkt gemacht wird von Gott. Und keines seiner Kinder, ich nicht, du nicht, wir können hier drin nichts vormachen. Er kennt unsere Herzen. Das ist schön, kann aber manchmal auch ein bisschen ungemütlich werden. Also wir brauchen, ist ja Faschingszeit, ne? Aber es macht keinen Sinn, Masken aufzusetzen bei Gott. Es macht keinen Sinn, ihm etwas vorzumachen, was nicht in deinem Herzen ist. Er kennt dich und mich. Ja? Und er wird, und er lässt sich auch von uns nicht überreden, bei uns immer alle Augen ständig zuzudrücken oder alle Neune immer wieder gerade sein zu lassen. Er ist ein liebender Vater, aber er ist auch unbestechlich und gerecht. Halleluja. Der 13. Vers hier in unserem Kapitel 4. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wir werden mal über unser Leben Rechenschaft geben müssen. Wie das dann auch immer aussieht. Gerecht auf jeden Fall. Aber wir werden es müssen. Wir werden mal über unser Leben mit ihm ins Gespräch kommen müssen, wie wir es gelebt haben. Und da einfach nur die Bitte und der Aufruf, versuch doch das zu tun, was Jesus, dein Herr und König, dein Freund, dir ganz persönlich gezeigt hat. Beweise Jesus deine Liebe durch deinen Gehorsam. Das ist der schönste Liebesbeweis, finde ich, an der Stelle. Du brauchst ihm keine Blumen mitzubringen. Die kann er sich selber machen mit einem Wort. Versteht ihr? Aber was er sich nicht selber geben kann, ist dieser Liebesbeweis unsererseits. Freiwillig. Einfach, weil er ist. Ja? Johannes 14, 21, den sollten wir kennen. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und dann kommt eine ganz schöne Verheißung. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir wünschen uns doch manchmal, Jesus besser kennenzulernen. Hier ist die Zusage Jesu, wie das geht. Sei einfach, bring ihm deine Liebe, das, was du zu geben hast, durch dem, dass du umsetzt, was er dir sagt. Und Jesus sagt, hey, dadurch kann ich immer besser dir zeigen, wer ich bin und wie ich bin. Jetzt komme ich erst zum dritten und angenehmen Teil der Predigt. Nämlich Gottes Zuspruch auf Hilfe durch Jesus Christus in diesen Prozessen, Leute. Jesus liebt uns nicht nur unendlich sehr. Er hat uns ja auch gemacht, wie gesagt. Deswegen weiß er sehr, sehr genau, wir schaffen das unmöglich alleine. Alleine durch unseren Alltag zu gehen, schaffen wir nicht so gut. Kriegen wir schon hin, aber nicht zielorientiert. Wir würden uns ziemlich schnell verlaufen. Auch da, wisst ihr, gibt schöne Bilder in der Bibel von den Schäfchen und so weiter. Und dass ein Manko von Schafen ist, dass sie orientierungslos sind, geistlich gesehen. Ja, habe ich euch ja schon mal erzählt. Ich glaube, der Ingolf Elzel hat es mal erzählt, dass er bei Amhetten war in der Heide oben Norddeutschland. Und eine Schafherde von 2000 Schafen. Und die Wasserstelle war vor ihrem Stall, in dem sie nachts immer rein gekommen sind, ich glaube, guten halben Kilometer weg. Und Tag ein, Tag aus hat der Hirte sie zu dieser Wasserstelle geführt. Also man müsste meinen, irgendwann müsste man sie doch auch selber finden. Und der Ingolf Essel hat dann gesagt, was ist das größte Manko eben bei Schafen? Da sagt er eben, der Hirte, diese Orientierungslosigkeit. Hat er irgendwas, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hat er gesagt, kommst morgen früh um 5? Wenn ich das gerade aufmache, dann gehe ich ihnen mal nicht voraus. Und wir sehen mal, was passiert. Und so war es auch. Ingolf ging hin. Und dann hat der Hirte das Gatter aufgemacht. Es war schon ein Riesengeschrei. Er hat gesagt, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Durst. Hast du schon von Weitem gehört? Und das Gatter ging auf und die Schafe kamen raus, haben geguckt, haben sich umgeschaut und die gingen überall hin. Aber nicht 2000 Schafe. Aber nicht Richtung Wasser. Dann nach 1,5 Stunden hat der Ingolf gesagt, 7, 8 Schafe die Wasserstelle gefunden. Und der Hirte hat gesagt, absoluter Zufall. Absoluter Zufall. So ist das. Und was uns das sagen soll, ist, wir sind geistlich gesprochen, ihr Lieben, absolut orientierungslos. Wir würden den Himmel nicht erreichen, wenn Jesus uns durch seinen Geist nicht Führung angedeihen lassen wird. Ja? Er kennt unseren Mangel, er kennt unsere Schwachheit und versteht uns. Leute, das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig und soll ich uns heute sagen, in unsere Mitte legen, dass du da jetzt nicht frustriert rausgehst oder denkst, na, wie soll denn das werden? Und ich mit all meinen Unzulänglichkeiten und wisst ihr, was in Hebräer 4, Abvers 15 hier steht? Da wird jetzt von Jesus als Hohepriester gesprochen, als Mittler, als der, der uns vorangeht. Und da steht, er ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Das ist nicht so. Er weiß ganz genau, was du brauchst und wo deine Schwachpunkte sind, wo dein Manko ist. Dann steht, vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Also er hat geschafft, durch dieses Leben zu gehen, solange er hier war, bei all dem, was auf ihn losgetreten wurde und der Teufel versucht hat, ihn hier aus der Bahn zu schmeißen. Er hat es geschafft, ohne Sünde zu bleiben für uns. Und deswegen können wir, sagt jetzt hier die Bibel, wir wollen also voll Zuversicht, sprich ohne Angst, ohne Scham, ohne Bedenken vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Du kannst einfach kommen, das musst du dir nicht erarbeiten und nicht verdienen, nicht von irgendwen zusprechen lassen, menschlicher Natur. Da ist Gottes Gnade, ist da für dich. Ja? Und dann kommt es jetzt, das müsst ihr echt mal, das geht runter wie Honig, sag ich mal. Warum ist das so? Du darfst zu deinem Gott kommen, zum Gnadenthron kommen, jeden Tag aufs Neue. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit, sagt die Bibel, Klagelieder 3, ist jeden Morgen neu. Wieder, jeden Tag brauchen wir das. Jeden Tag aufs Neue. Hör bitte auf, wenn das so ist vielleicht, hör auf, aus der Konserve zu leben. Du kannst nicht nur von einem Sonntag zum nächsten leben, geistlich gesehen. Du brauchst seine Gnade, seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu, jeden Tag aufs Neue. Ja? Und das ist dir auch versprochen. Und jetzt kommt's. Ich lese nochmal ganz. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt. Und jetzt wird's ganz, ganz schön. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hey, zur richtigen Zeit. Wer kennt denn die richtige Zeit, wann wir Hilfe brauchen? Die kennt Gott. Ich weiß, wir sind da, oder ich geht mir genauso. Ich denke, wann denn endlich? Und er sagt, ich lege die richtige Zeit fest und du kriegst die Hilfe, die du tatsächlich brauchst. Ist das nicht genial? Ich finde das mega, wie Gott das verfügt hat. Ich bin nicht immer damit einverstanden mit seinem Zeitplan. Nein. Die Art und Weise gefällt mir auch nicht immer, aber ich will dem vertrauen, was in seinem Wort steht. Leute, dafür muss ich mich immer wieder neu entscheiden. Manchmal gegen meinen Kopf. Gegen dem, was ich alles weiß, vermeintlich. Gegen dem, was ich auch schon, keine Ahnung, erfahren habe. Manchmal macht es Gott anders, als ich das schon erlebt habe. Das fordert mich heraus. Ja? Keine Ahnung. Ich habe für was gebetet und es hat funktioniert und das nächste Mal gehe ich eine ähnliche Situation wieder so an und es funktioniert nicht. Kennt ihr das? Und ich muss mich neu wieder auf seine Gnade verlassen, auf seine Güte, auf seine Barmherzigkeit, dass zur rechten Zeit die Hilfe zu mir kommt, die ich brauche. Ich halte ihm sein Wort vor und sage, Herr, du hast es doch gesagt. Und ich glaube, niemand von uns braucht Angst zu haben, wenn du heute erkannt hast und verstanden hast und vielleicht dich auch dafür entscheidest, Jesus gehorsam sein zu wollen. Vielleicht in einem Bereich, der dir Angst macht. Oder wo du dir jetzt noch sicher bist, dass das dir zum Nachteil wird. Egal, was du dir denkst, wenn du erkennst und weißt, dass du Jesus gehorsam sein sollst, in diesem Bereich, in diesem Punkt, in dieser Beziehung oder was es auch immer ist, lass dir sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Du wirst die Hilfe bekommen zu der Zeit, wo du sie brauchst, damit das funktioniert und zum Segen macht. Wenn Gott irgendetwas von einem seiner Leute, seiner Kinder, seiner Schäfchen verlangt, egal was es ist, es entspringt immer seiner Liebe zu diesem Kind. Immer. Er will, dass du die Fülle des Lebens, seine Ruhe und seinen Frieden in dem Hier und Jetzt schon erfährst. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben sollen und das in Fülle. Ich kann es euch doch nicht anders sagen. Ich würde mich schuldig machen, wenn ich das abschwäche, oder? Und du darfst dir ganz, ganz sicher sein. 100% seiner Möglichkeiten und seiner Kraft stehen dir zur Verfügung. Und das nicht erst, höre bitte, wenn du ganz am Boden liegst. Manchmal denken wir Christen, ich muss es alleine machen. Mit meiner Kraft. Und wenn ich nicht mehr kann, dann frage ich Gott, ob er mir jetzt hilft. Das ist falsch. Du solltest von Anfang an deinen Gott mit einbeziehen. Ab Startpunkt, ab dem, wo die Herausforderung da ist, ab dem, wo das, dein Alltag, muss ja gar keine, manchmal ist ja der Alltag schon eine große Herausforderung, der ganz normale Alltag. Oder? Der ganz normale Wahnsinn, sagen manche. Ja? Manchmal ist das so. Nur ist es nicht besser, Gott von Anfang an dabei mit reinzunehmen in allem und in alles? Oder? Schule, Arbeit, Hobby, Beziehungen, egal was es ist, Rasenmähen, Sofa liegen, Computerspielen, Handy gucken, Streit schlichten, den Nachbarn helfen, dem Chef freundlich begegnen, die Lehrerin segnen, was weiß ich, was es alles ist. Dienst in der Gemeinde, wo auch immer, machen wir es doch aus seiner Kraft heraus, oder? Das ist eine andere Herangehensweise. Du darfst dich schon jetzt beschenken lassen. Er gibt so gerne. Halleluja. Und ich schließe ab und frage einfach nochmal hinein. Und vielleicht können wir noch ein paar Minuten uns Zeit nehmen, auch mal Antwort zu geben, wenn wir und wenn du das möchtest. Thorsten kann bestimmt ein bisschen ein Lied einspielen. Aber die Frage ist, wo sind die Bereiche in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Dienst, in und an deiner Person, wo Jesus möchte, dass du ihm glaubst, ihm vertraust und ihm deswegen gehorchst. In den kleinen, in den mittelgroßen, in manchmal großen Stürmen des Lebens, im Zentrum eines jeden Sturms, ist Jesus, ihr Lieben. Kein Sturm, der bevor er zu dir kam, nicht an Jesus vorbei musste. Es muss alles über seinen Schreibtisch, hat mal jemand gesagt, bevor es zu mir darf. Sei bereit, Jesus zuzuhören. Lebe intensiv mit deinem Herrn, vertraue ihm, glaube ihm. Entscheide dich dazu, das ist eine Entscheidung, echt immer wieder, Jesus in allem gehorchen zu wollen, ohne berechnend, ohne selektiv an diesen Gehorsam ranzugehen, ohne den Verstand davor zu schalten. Verlass dich von ganzem Herzen noch, bitte, auf deinen Herrn, auf sein Wort, auf seine Zusagen und nicht auf deinen Verstand. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, immer wieder, wo wir uns entgegen dem, was uns unser Verstand, unsere Logik sagt, manchmal andere Wege gehen müssen. Und genießt dann schon jetzt göttliche Ruhe und Frieden, manchmal inmitten eines Sturms. Und wie gesagt, da kannst du ganz ruhig in deinem Bett oder auf dein Sofa in deinem Garten liegen, oder wo auch immer, und in dir kann es absolut stürmisch sein. Ja. Und manchmal denkst du, hey, ich muss mal runtergehen und Jesus wecken. Wie die Jünger. Im Schiff, im Sturm. Das kann manchmal sein, dass wir denken, Jesus, wie kannst du da nur schlafen? Wo es mir so beschissen geht. Aber glaub mir, wenn er schläft, dann mit gutem Grund, wenn er tatsächlich schlafen würde. Weil es gibt keinen Sturm, der über seine Möglichkeiten hinausgeht. Und nichts, was in dein Leben hineinkommen kann, wo über das hinausgeht, wozu er dich befähigt. Er lässt das nicht zu. Er lässt das nicht zu. Letzter Satz, Merksatz vielleicht, wenn du willst. Der ruhigste und sicherste Ort auf dieser Erde ist im Willen Gottes ganz nah bei Jesus. Amen. Amen. Wir nehmen uns noch ein paar Minuten, wenn ihr wollt. Es ist, glaube ich, gut, noch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Thorsten, wenn das wäre lieb, wenn du noch ein bisschen ein Lied einspielst und ich bete dann noch zum Abschluss. König Jesus, ich danke dir nochmal für diese Zeit jetzt hier zusammen mit jedem, der da ist, vor allen Dingen mit dir. Danke für deine Gegenwart. Danke für deinen Heiligen Geist, der in jedem deiner Leute lebt. Und danke, dass er mit uns unterwegs ist in unserem Alltag, dass wir nicht alleine sind. Halleluja. Ich bete, dass du dein Wort weiter groß lebendig machst und genau das bewirken willst und wirst, weiter wirken wirst. Das wirkt ja nicht nur jetzt, wo wir es jetzt gerade frisch gehört haben, sondern dass es weiter wirkt in meinen, in unseren Herzen, wenn wir in die Woche hineingehen. Du sagst, es bewirkt das, wozu du es gesandt hast. Und das will ich zulassen. Ja, nicht blockieren. Nicht durch Unglauben oder Rebellion oder Ungehorsam da was verhindern. Schenk Gnade dazu, Herr. Deine Gnade, die jeden Morgen neu ist. Die brauche ich, die brauchen wir. In deiner Fülle, Herr. Halleluja. So segne ich jetzt jeden Einzelnen hier in deinem Namen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes segne ich euch und befehl euch genau dieser wunderbaren Gnade an. In Jesu Namen. Amen. Amen.